Von den Gewässern des Jogellands in die Haubengastronomie und auf die Teller der Menschen. Der Koch Erich Tösch zaubert die größte Forellenspeisekarte Österreichs. Franz Kreuzleitner wiederum hat mehrere Millionen Fische in seiner Zucht. Wie es vom Ei zur 5 Kilogramm schweren Regenbogenforelle kommt, wie man Fische richtig geschmackvoll zubereitet und warum gerade das Jogelland perfekt für Fischzucht ist, das erzählen Erich Tösch und Franz Kreuzleitner aus Retteneck. Heute im Gespräch mit mir, Lukas Meißel, beim Jogelland-Podcast Geh, schau, hör. Geh, schau, hör.
Menschen im Jogelland.
Unser heutiger Podcast ist für die Fisch. Wir sind in Retteneck bei Franz Kreuzleitner und beim Erich Tösch, zwei Fischzüchter, die ich ganz herzlich am Anfang unserer heutigen Episode begrüße. Servus Erich.
Servus.
Servus Franz.
Hallo, grüß dich.
Danke, dass ihr beide uns heute einen Einblick geben werdet in die Fischzucht. Wir sind da im wunderschönen Retteneck. Ihr seid ja beides, soweit ich weiß, auch gebürtige Rettenecker, oder Erich?
Nein, ich bin ein gebürtiger Rattner.
Ich bin ein gebürtiger Rettenecker.
Erzählt uns einmal für alle Zuseherinnen und Zuseher, die noch nie da waren in Retteneck, wie schaut es bei uns aus? Erich, fang mit dir an.
Puh, wie schaut es bei uns aus? Grün, viel Wasser, dementsprechend frisch, weil der Stuhleck Oberloch, sage ich einmal so. Wir sind eher so, wie würde ich sagen, vom Bezirk Weiz, eher das kühlere Gebiet, sagen wir mal so. Aber sonst, ja, Natur pur.
Was kann man dem hinzufügen, Franz?
Ja, da hast du schon recht, Erich. Ich darf nur noch hinzufügen, dass einfach, das ist der schönste Ort, den was man sich vorstellen kann. Also ich kann nur alle einladen, dass sie sich das wirklich einmal live anschauen da. Grüne Berge, schöne Täler, fesche Menschen, wir haben alles da.
Genau, fesche Menschen.
Was kann Schöneres sein? Ja? Da gibt es sogar ein altes Kärntnerlied, glaube ich. Aber wir sind nicht in Kärnten, sondern im Jogelland. Ihr seid zwar echte Jogler, wenn man so will. Ich habe das schon angesprochen, der Stuhleck auf der einen Seite. Wir sind ja fast schon in Niederösterreich, oder?
Ja, wir sind an der Grenze zu Niederösterreich. Also über den Feistritzsattel kommt man bei uns nach Niederösterreich. Also wir sind schon volle Grenzgänger da. Die letzte Bastion der Steiermark sozusagen.
Grenzgänger im wahrsten Sinn des Wortes, oder? Wenn man Fischzüchter ist, muss man ein bisschen ein Grenzgänger sein.
Ja, das ist schon. Das ist wurscht, wie es hergeht. Zu jeder Jahreszeit, Tageszeit, wurscht, wie es hergeht. Wenn das Wetter nicht mitspielt, müssen wir aussehen aus der Hapfen und nachschauen, ob alles in Ordnung ist bei unseren geliebten Fischlein.
Mhm. Aussehen aus der Hapfen, das heißt, wann beginnt ein durchschnittlicher Tag bei euch?
Bei mir beginnt er relativ früh, ich starte meistens um 4:30 mit den ganzen Arbeitsvorbereitungen, dass wir dann gerichtet sind, wenn die Mitarbeiter kommen. Kann natürlich auch sein, dass kurze Nächte sind, vor allem wenn Gewitter oder so sein, oder im Winter, wenn es zum Eishocken ist. Also da hat der Erich schon recht. Der Schlaf, der bleibt oft auf der Strecke, wenn man Fischzüchter ist.
Mhm. Schlafen Fische eigentlich auch?
Puh, eine gute Frage. Ich glaube nicht. Jetzt, wenn wir zum Teich zu bekommen, warten schon auf ein Angebot. Ist eher nicht so der Schlaf.
Du hast es, Franz, vorher angesprochen, wenn es draußen gewittert beispielsweise, wenn es auch Hochwasser gibt, soll ja auch des Öfteren vorkommen, was passiert dann mit den Fischen?
Ja, die Gefahr ist halt dann, dass sich der Zulauf verlegt. Und dann kommt kein Wasser mehr in die Fischzucht rein. Und die Fische, was wir da haben, die Forellen und die Saiblingarten, die brauchen ständig ein Frischwasser, weil die sehr einen hohen Sauerstoffbedarf haben. Und wenn das Zulaufwasser nicht rinnt, dann würden die Fische verenden. Und das wollen wir ja nicht. Wir schauen ja gut auf unsere Fische. Deswegen müssen wir schauen, dass wir den Zulauf wieder freibringen. Oder wenn ein ganz großes Hochwasser ist, dann gibt es halt oft das Problem, dass die Fische wirklich aus der Fischzucht hinausschwemmt. Die letzten Jahre mit den Unwetterereignissen wird das natürlich immer mehr und immer gefährlicher.
Aber man muss dennoch sagen, dass das da ja hier ein bisschen ein gelobtes Land ist, oder? Es ist perfekt für die Fischzucht, Erich.
Ja, das ist schon, wie der Franz gesagt hat, dass das Wichtigste ist halt das Wasser und nicht nur sauerstoffreich ist, natürlich hat mit der Temperatur von Wasser auch zu tun und rundum bei uns ist halt doch relativ kühl und die Quellen sind relativ nah da für unsere Fische. Teich in dem Sinn und dafür ist das Wasser auch schon kalt und das wird auch, weil das hört man immer mehr jetzt in die Medien, im Fernsehen, dass einfach die Problematik bei den Fischen ist, auch im freien Gewässer, dass es einfach zu warm wird. Da sind wir Gott sei Dank noch so gemütlich unterwegs, sagen wir mal so, weil bei meinem Teich zum Beispiel drinnen kriegen wir auch nicht viel mehr. Zum Beispiel im Jahr 2003 war eher der super heiße Sommer, auch für die Dings, habe auch nicht mehr gehabt wie 13, 14 Grad, sage ich mal so. Der Franz mit seinen mit seinen großen Quellen, was er hat und ganz wirklich Quellspeisung hat, oder glaube ich 8 Grad, glaube ich, das ganze Jahr hindurch. Und bei uns ist es halt so, schwankt zwar ein bisschen zwischen Winter und Sommer, aber viel mehr wie 13 Grad kriegen wir auch nicht. Und das ist halt das Wichtigste. Und wenn man halt drüber kommt über eine gewisse Temperatur, also 20 Grad ist oft schon mehr wie grenzwertig, da sind sie oft schon eher Rückenschwimmer, wie so, wie es normal schwimmen sollen. Und das ist halt, ja, bei uns, sage ich mal so, in der Frauenzucht, Wasser ist das Wichtigste, sagen wir mal so.
Ja, also Wasser das Wichtigste für die Qualität der Fische. Worauf es noch ankommt in der Fischzucht und auch vielleicht in der Zubereitung der Fische, das gibt's im heutigen Podcast. Erich, danke mal für den Moment. Du kannst schon mal vorbereiten und zu dir heimfahren.
Ja, schon recht.
Franz, von dir hätte ich gleich am Anfang gewusst, wie funktioniert's, dass aus einem kleinen Ei ein großer Fisch wird. Da hätte ich gesagt, schauen wir ins Bruthaus, oder? Hast du das?
Ja, schauen wir ins Bruthaus, da zeige ich das.
Man hört's schon ein bisschen und man riecht's auch. Wir sind jetzt in einem Raum, wo sehr, sehr viele Becken stehen. Franz, das ist das Bruthaus, da passiert die Fischaufzucht. Wir stehen da, lass mich mal kurz schauen, da steht Fischaufzucht Preußleitner, aber der Fisch, also die Gattung des Fisches, habt ihr jetzt da nicht da aufgeschrieben, was sind das für Fische?
Das sind Regenbogenforellen und das steht auf dem Tafel oben.
Okay,
so sieht man das sehr wohl.
Regenbogenforellen, wie viel sind Becken?
In dem Becken werden ca. 25.000 Stück drinnen sein. Das ist so eine Einheit, wo wir dann zum Auffüttern beginnen. Da lernen die Fische praktisch das Fressen.
25.000 Fische in einem Gebilde, das ungefähr so groß ist wie eine Badewanne, könnte man sagen, oder?
Ja, es ist schon ein bisschen größer. Ich sage, es ist jetzt so 800 Liter ungefähr oder ein Kubikmeter ungefähr. Und die Fische sind ja winzig. Wie du siehst, die sind ja da nur 1,5 bis 2 Zentimeter. Das heißt, das werden circa, sage ich mal, so 8 Kilo drin sein von der Biomasse her. Weil 25.000, das hört sich relativ viel an. Das ist eine große Stückzahl, aber es ist nicht so viel an Gewicht, was da dahinter steht.
Wie alt sind diese Regenbogenforellen?
Die Regenbogenforellen, von denen, was wir da jetzt stehen, die sind 4 Monate alt. Und mit 4 Monaten fangen sie bei uns eben zum Fressen an.
Wie lang bleiben die jetzt da drinnen im Bruthaus, bis sie dann ins natürliche Gewässer kommen?
Im Bruthaus, da bleiben sie ca. 6 Monate. Da kriegen wir es dann auf so eine Größe von ca. so 5 bis 7 cm. Und dann gehen wir weiter in unsere neue Fließkanalanlage raus. Und da werden sie dann weiter gefüttert bis zu so einem Setzling von ca. 15 cm. Und dann kommen sie erst in die Erdteiche oder in die Fließgewässer. Wer es dann halt auch immer kauft.
25.000 Regenbogenforellen sind nur in diesem einen Behältnis drinnen. Aber es sind da, lass mich kurz durchzählen, wahrscheinlich so um die 12 bis 15 Behältnisse,
ja,
da.
20 sind solche da.
Okay.
Also da sind in Summe schon einige 100.000 Stück, was wir da haben, an Jungfischen.
Die Regenbogenforelle ist ganz besonders, die ist ja eigentlich kein heimischer Fisch, oder?
Genau, die ist aus Amerika eingeführt worden, so um das Jahr 1880. Die heimischen Fische bei uns sind die Bachforellen, die Seeforellen, der Seesaibling, das sind ursprünglich heimische. Aber man kann die Regenbogenforellen schon bald als heimisch bezeichnen, wenn sie schon über 100 Jahre da ist. Sie fühlt sich in unsere Gewässer sehr wohl. Ist aber ursprünglich, wie gesagt, Amerikaner.
Wir haben die anderen Fische, die du erwähnt hast, da hinten auch schon gesehen. Kann man sie optisch in diesem Stadium auseinanderhalten?
Ich schon, der Laie nicht. Das ist ziemlich schwierig. Also Seeforellen und Bachforellen traue ich mir selber nicht zu. Die sind genetisch so ähnlich. Aber ein Regenbogenforellen, ein Saibling und ein Bachforellen, das kennt man einmal als guter Fischzüchter mit 4 Monaten schon auseinander.
Kennt man diese Fische auch gemischt in Behältnisse unterbringen, also Regenbogenforellen und Bachforellen zum Beispiel?
Könnte man schon, aber da muss die Größe zusammenpassen. Am Anfang ist es eher schwierig, weil die Bachforellen und der Saibling und die Seeforellen, das sind Herbstlaicher. Das heißt, die Fische sind um die Jahreszeit schon wesentlich größer. Die sind dann schon so bei 5 cm und die würden die Regenbogenforellen jetzt die, was wir da im Becken haben, sofort fressen. Weil die Fische, die, was wir da züchten, das sind alles Salmoniden, also alles lachsartige Fische. Und das sind sehr kannibalistisch veranlagt. Sobald der eine ein bisschen größer ist, frisst er sofort seinen Nachbarn.
Wirklich?
Da geht das relativ rasch. Und deswegen muss man schauen, dass die Größen nicht zu unterschiedlich sind am Anfang.
Man hört das ja auch immer wieder von den Lachszuchten, dass dann praktisch der eine Fisch den anderen anknabbert. Also das ist tatsächlich so.
Ja, anknabbern nicht direkt, er frisst ihn also ganz einfach.
Und in dem Fall bei euch frisst man den Fisch sehr gerne, also ganz, weil er hochqualitativ ist.
Das ist natürlich so, das Wasser, das was wir da haben, das ist ein reines Quellwasser in der Fischzucht da in Rettenegg. Wir haben da ca. 90 Liter pro Sekunde frisches Trinkwasser zur Verfügung und das ist natürlich für ideale Fischqualität. Der einzige Nachteil ist, sie wachsen halt sehr langsam. Wir brauchen 2,5 Jahre, bis wir so einen fertigen Speisefisch haben. Bei den schnellsten Sorten, bei den Bachforellen bis zu 4 Jahre. Also da hat er schon sehr viel Zeit, hochqualitatives Fleisch aufzubauen.
Eine Frage hätte ich noch. Wir haben gesagt, da herinnen sind mehrere hunderttausend Fische. Jetzt da haben wir im Jogelland-Podcast auch schon eine Bäuerin vorgestellt, die kennt jedes Kalb, jede Kuh beim Namen. Das wird bei den Fischen wahrscheinlich nicht ganz so funktionieren.
Ja, ich gebe ihnen zwar jeden einen Namen, aber die gehen oft relativ schnell aus. Das ist natürlich so, wo so viel Stückzahl, da ist natürlich das einzelne Individuum nicht mehr so einfach zum Erkennen. Aber wir versuchen unsere Fische natürlich so zu behandeln, dass wir, wenn jedes Einzelne ein sehr wertvolles oder ist ein sehr wertvolles Tier für uns.
Wir schauen jetzt weiter, was das Lebensstadium der Fische betrifft. Nach einer gewissen Zeit kommen sie dann praktisch raus aus diesen Behältern und wo geht es dann weiter?
Da gehen wir dann in die Fließkanalanlage. Also da erinnern wir die ganz klein, wo wir uns jetzt befinden, da spricht man von Brutfischen oder Brütlingen. Und wenn sie dann so 7 bis 10 cm haben, das ist dann ein Setzling. Und den gehen wir dann eben in die Fließkanalanlage. Da schauen wir jetzt aus, dann sage ich dort ein bisschen was, wie es dort weitergeht mit unseren Fischen.
Perfekt.
Ein Krebs hätten wir noch da anscheinend. Willst du da noch was machen?
Krebse?
Einen habe ich noch da, die kleinen, die Babykrebse habe ich schon ausgetan. Aber wo ist er denn?
Ein Krebs?
Der Mr. Krebs. Wo ist der Mr. Krebs? Ich muss noch aufpassen, der zwickt mich jetzt so grob. Das ist schön vorsichtig mit seiner. Das ist seiner mein Gluder. Der zwickt mich wirklich.
Ja.
Ziemlich schlimm her.
Ja, das ist ja Wahnsinn.
Das ist ein Edelkrebs.
Oh, ist der cool.
Und der hat sich gerade gehäutet, deswegen ist er wirklich so blau.
Noch nie eigentlich so von der Nähe ein Krebs gesehen.
Noch nie so ein Krebs, das ist ein echter Edelkrebs. Also das ist ganz was selten schon heutzutage.
Wahnsinn.
Und den haben wir ein wenig aufgezogen, aber das ist eine Spielerei. Das ist. Lassen wir wieder rein.
Wir wollten eigentlich zur Fließkanalanlage rausschauen, aber der Franz hat uns jetzt etwas ganz Besonderes gezeigt. Einen blauen Krebs, Mr. Krabs, der ist auch im Repertoire deiner Züchtlinge.
Genau. Wir haben so, sage ich, hobbymäßig ein paar Edelkrebse aufgezogen, weil die eben vom Aussterben bedroht sind. Und da haben wir einen im Aquarium noch. Die Jungen haben wir schon wieder ausgesetzt und da züchten wir immer ein paar so Krebse wieder nach.
Da bin ich gespannt, was uns draußen noch alles an Getier erwartet.
Ein paar Haifische oder sowas.
Ja,
genau. Das
ist ein bei uns heimischer Krebs. Der gibt es bei uns in die Gewässer.
Heimische
Krebs?
Nein.
Ja.
Gibt's.
Okay.
Wow. Wir haben uns leider müssen vom Krebs jetzt trennen und sind bei der Fließkanalanlage, wo die Fische schon ein bisschen größer sind. Und da erkenne jetzt ich auch schon ein bisschen einen optischen Unterschied. Welche Fische haben wir da?
Da haben wir Goldforellen und Regenbogenforellen. Die sind relativ einfach zum Unterscheiden, weil es einfach von der Farbe her sehr gut geht. Die goldenen sind gelb und die Regenbogenforellen sind schwarz.
Was aber interessant ist, weil eine Regenbogenforelle schwarz ist, das habe ich nicht gewusst.
Ja, die sind so dunkel. Die gehen natürlich immer nach dem Untergrund. Wir haben da jetzt ein wenig einen Algenbewuchs eben an den Wänden, einen natürlichen. Und der ist relativ dunkel und dann färbt der Fisch dem zu dem zu. Wenn er jetzt in einer hellen Umgebung war, zum Beispiel in einem weißen Kübel, würde er in einer Minute ganz anders ausschauen, als was er da drinnen ist.
Wie viele Fische sind da jetzt in diesen Fließkanalanlagen drin?
In der Fließkanalanlage, in der gesamten, werden circa jetzt 100.000 Stück drin sein. Da sind wir noch im Teilbetrieb, also es sind noch nicht alle Fließkanäle im Betrieb. Wir haben noch 4, die was gar nicht angefahren sind. Aber da kannst du ca. 100.000 pro Fließkanal halten.
Wie viele Fische produzierst du insgesamt? Also wie viel gibt es insgesamt in deiner Fischzucht?
Insgesamt, wir legen ca. so 2 Millionen Fischeier auf. Und die werden dann eben in alle Stadien verkauft. Also wir verkaufen schon so Augenpunkteier. Die werden dann in ganz Europa oder in der ganzen EU praktisch verschickt und verkauft. Und ein Teil, oder der größte Teil, wird dann schlüpft bei uns aus und wird dann eben als Brütlinge aufgezogen oder als Brütlinge verkauft. Was wir auch machen mit die Fischeier, ist, dass in die österreichischen Fließgewässer schon relativ wenig Fisch gibt und da wird für so Wiederbesiedelungsmaßnahmen werden dort neben Fischeier direkt in den Bach eingebracht. Da gehen schon einige weiter. Aber man kann sagen, so in Summe werden wir vielleicht haben, so eine 500.000 an Stück zu Fisch. In alle Fischzuchten, was da dazu kann im Jogelland.
Wow. Du hast die Augenpunkteier angesprochen.
Ja.
Das ist ja ganz etwas Spezielles in der Fischzucht. Wie kommt man überhaupt erst zu diesem Augenpunkt Ei? Und da wird ja Hand angelegt, soweit ich weiß.
Da wird Hand angelegt. Und zwar gehen wir da außen zu einem Mutterfischteich. Die werden dann mit einem Zugnetz zum Teichrand hergezogen. Und dann werden die eben getrennt einmal in Männchen und Weibchen, in Milchner und Rogner. Und von den Rognern, von den Weibchen, kann man dann die Eier abstraffen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das geht relativ leicht, also die Fische werden nicht verletzt dabei, da werden da, die leben auch weiter nachher. Das wird ausgestreift in eine Schüssel hinein, da kommt dann das Männchen dazu, also da kommt dann wird der Samen ausgestreift. Das Ganze wird dann verrührt und sobald man dort ein Wasser dazu gibt, startet dann der Samen von dem Männchen und der hält circa für 30 Sekunden und dann ist das ganze Schauspiel schon vorbei und dann ist die Befruchtung schon erledigt und werden die Eier dann sauber ausgewaschen und kommen dann ins Bruthaus.
Das heißt, man streicht einfach mit der Hand über den Fisch drüber?
Ja, man streift das ein bisschen aus. Also da wird ein bisschen Druck auf den Bauch geben und dann fallen die Eier von selber raus. Aber die liegen frei in der Bauchhöhle und die werden dann aus dem Bauch praktisch ausgestreift.
Du hast Mutterfische erwähnt. Kann ich mir das so vorstellen, wie beispielsweise in der Viehzucht, dass man da praktisch einen Zuchtbullen hat, nur umgelegt auf die Fische?
Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Die werden vorher selektiert. Und so zwischen, sage ich, zwischen dem vierten und dem zehnten Lebensjahr werden die dann immer abgestreift. Mhm. Also die kann man mehrmals verwenden, die Fische.
Und diese Zeit ist immer ganz so spezielle, oder?
Das ist immer ganz so spezielle. Im Herbst haben wir die ganzen Saiblingbachforellen, Seeforellen. Und im Frühjahr leichen bei uns die Regenbogenforellen und die Goldforellen.
Mhm. Jetzt stehen wir da vor euren Anlagen. Wie lange sind die Fische dann in diesen Anlagen drinnen, bis sie praktisch so groß sind, um ja, verarbeitet zu werden?
Also die brauchen bei uns so 2,5 bis 4 Jahre, bis wir einen fertigen Speisefisch haben. Die schnellsten sind nicht die Regenbogenforellen und die Bachsaiblinge. Da sind wir so mit 2,5 Jahren durch und die Seeforellen und die Bachforellen bis zu 4 Jahren. Da kann ich da hinten dann Fische zeigen in die Rundbecken, da gibt es schon fertige Speisefische. Also Seeforellen mit 5 Kilo, der ist eben schon 5 Jahre alt dann.
Schauen wir uns den mal an.
Den schauen wir uns mal an.
Wir stehen jetzt da vor einem Rundbecken, du hast mir bereits erzählt, Franz Kreuzleitner, die 5 Kilo schweren Seeforellen sind bereit für die nächste Verarbeitung sozusagen. Siehst du das mit freiem Auge, welche Fische bereit sind?
Das sehe ich mir mit freiem Auge, also hauptsächlich mache ich die Größe dann aus. Es gibt natürlich verschiedene Schlachtgrößen, sage ich. Die Standardgrößen sind so zwischen 28 und 35 Decker, das ist so ein Portionsforellen. Da, wenn wir ein paar so riesige Forellen stängern, das sind eher für die Haubengastronomie, sage ich einmal. Die wollen eher die großen, dicken Filets. Da können sie dann spezielle Sachen draus machen, wie Sushi oder Ikeyeme-Fische oder solche Sachen werden dann mit den großen Filets dann fabriziert.
Wie funktioniert dann so eine Schlachtung?
Eine Schlachtung ist, wir haben einen Elektrotöter. Da werden die Fische dann praktisch elektrisch betäubt. Und dann werden sie gleich zur Schlachtmaschine, das heißt, sie werden dann ausgenommen und dann in weiterer Folge filetiert.
Wie geht's dir dabei, wenn du die Fische ja doch eigentlich vom Ei bis zum 5-Kilo-Fisch, ja, wenn du das ganze Leben von denen mitverfolgst und dann nach 5 Jahren musst du sie schlachten?
Die Schlachten ist natürlich nie eine schöne Angelegenheit, sage ich einmal, aber wenn wir die da 5 Jahre aufziehen und wissen, dass die ein gutes Leben gehabt haben und mit der Qualität, was wir die produzieren, dass das dann ein hochwertiges Lebensmittel ist, so kann man sich das Ganze dann irgendwo schön rein, sage ich mal.
Es gibt ja auch Menschen, die vegetarisch leben und die beispielsweise auch sogenannte Pesketarier sind. Ja? Die sagen, ich esse zwar kein Fleisch, aber Fisch esse ich schon. Verstehst du das? Gibt es da einen Unterschied zwischen einem Schwein, einem Rind und einem Fisch?
Ja, so putzig wie ein kleines Schwein schaut natürlich ein Fisch nicht aus. Und hat auch nicht so einen Pelz, deswegen ist da vielleicht die Hemmschwelle ein bisschen anders als wie beim Rind oder beim Schwein.
Aber glaubst du, dass Fische weniger emotionale Tiere sind als vielleicht ein Schwein oder ein Rind? Was sind das für Charaktere, die Fische?
Ja, Fische sind gar nicht so dumm, wie man immer glaubt. Ich denke nur zum Beispiel an unser Fütterungssystem, was wir ein paar Teichen haben, wo eben kein Strom ist. Da gibt es einen Futterautomaten, da hängt nur ein Stangerl ins Wasser praktisch und der Fisch muss immer zubeschwimmen und dort nachklopfen, dass er vor da runterfällt. Der weiß das ganz genau, wie das funktioniert. Und auf der anderen Seite kann man sich auch die Zeit genau merken, wenn zum Beispiel ein Futterautomat anruft ist, der was automatisch funktioniert. 5 Minuten bevor der losgeht, kannst du genau schauen, dass die Fische dort alle schon warten. Also ein gewisses Hirn haben die Fische auch. Also so dumm, wie man sagt, sind sie gar nicht.
Man kennt es ja auch von den Delfinen, okay, das sind jetzt Säugetiere, dass Delfine ja auch Menschen erkennen können. Ja? Also Fische, unglaublich intelligente Tiere eigentlich.
Ja, also ich glaube, mich kennen meine Fische sicher.
Wirklich, ja. Bei mir waren sie jetzt ein bisschen geschreckt, wie ich dazu geschaut habe.
Ja, die haben die noch nicht so oft gesehen.
Ja, das stimmt, ja. Aber sie schauen sehr köstlich aus, um das mal so zu formulieren. Was haben wir da für Fisch drinnen?
Da haben wir Saiblinge in dem Becken. Mhm. Das ist gerade so eine normale Filetiergröße, sage ich einmal.
Und das Filetieren passiert auch alles bei dir?
Da können wir vielleicht einige und drinnen was.
Ja.
Die Räume gehen wir auf gleich direkt hin.
Ja, gerne.
Mhm. Super. Das können wir gerne machen.
Mhm. Franz Kreuzleitner, wir haben schon sehr viel mitbekommen von deiner Fischleidenschaft. Eigentlich bist du ja, soweit ich weiß, Maschinenbautechniker und hast dann erst begonnen, so um das Jahr 2006, mit dem Fischereifacharbeiter 2009 abgeschlossen und dann der Fischereimeister, den hast du auch dann praktisch nachgeschossen. Warum dieser Sinneswandel?
Das ist so gekommen, ich habe wie du schon gesagt hast, den Maschinenbautechniker gemacht. Und dann haben wir uns die ganzen Werke in Mürzte angeschaut und wie dort gearbeitet wird und in den Hallen. Und ich war da rein und habe genau gewusst, genau das will ich nicht machen. Gell? Es war zwar für mich interessant und es ist nach wie vor gut, immer das Handwerk, das kann man in der Fischzucht auch gut brauchen, da sind ja alle möglichen Metallarbeiten immer zu machen. Aber meine große Leidenschaft war schon von klar auf eigentlich die Fischzucht. Nur war das damals irgendwo undenkbar, dass man von dem leben kann in unserer Region noch. Und habe das aber dann trotzdem probiert und habe den Fischereifacharbeiter gemacht. Mein Vater hat ja daheim mit der Fischzucht schon angefangen und da hat er mich eben infiziert mit dem Ganzen, mit der Fischleidenschaft sozusagen. Und die Ausbildung dann war für mich einfach ein Schritt, wo man dann gesehen hat, vielleicht das könnte da was werden, das könnte da gehen. Und vor allem der Fischereimeister dann, der hat mir schon viele Türen auch geöffnet zu Kunden, zu dem, was ich sonst vielleicht nicht gekommen war. Und so hat sich das Ganze dann einfach entwickelt und viele Ereignisse, was drumherum noch passiert sind, haben den Fischkonsum wesentlich angeregt noch in Österreich, wie es zum Beispiel war mit dem Atomunfall in Fukushima oder so. Dann haben erst viele Leute einmal geschaut, dass man vielleicht einen regionalen Fisch auch kaufen kann und nicht nur Meeresfisch braucht. Und der Wandel ist eigentlich bis heute so weitergegangen und hat uns da sehr geholfen, dass man in den Markt da einarbeiten kann.
Stichwort Regionalfisch, wohin vertreibst du die Fische?
Also die Schlachtfische werden eigentlich hauptsächlich da in der Steiermark vertrieben und ein minimaler Teil geht nach Wien. Aber wir verkaufen die meisten Fische, was geschlachtet werden, eigentlich im Jogelland, in die Gastronomiebetriebe, in den regionalen Einzelhandel. Da werden die vermarktet. Der lebende Fisch, der geht ein bisschen weiter um und um. Das heißt, der geht Niederösterreich, Steiermark, Burgenland kann man sagen, und ein bisschen was nach Ungarn. Aber ist auch das meiste, was da in Österreich vermarktet wird.
Deine Leidenschaft ist so groß, dass du heuer im März, also im März 2025, eine neue Fischzucht- und Verarbeitungsanlage eröffnet hast. Wie mutig muss man sein, in ein derartig großes Gebäude, in auch einen derartig großen Betrieb, so zu investieren, wie du es machst?
Also, so wie wir gestartet haben zu der Zeit, da muss man nicht nur mutig sein, da muss man ein bisschen wahnsinnig sein. Aber ich glaube, dass das Ganze, der Standort, den was wir da haben, einzigartig ist. Ich glaube, in der ganzen Oststeiermark, eben mit der Quelle, was wir im Brothaus schon mal angesprochen haben. Wir haben da 90 Sekunden Liter Quellwasser. Das gibt es nicht leicht irgendwo. Und dass man das irgendwo nutzen kann und irgendwo zu einem sinnvollen Projekt entwickeln kann, das ist natürlich auf der anderen Seite eine große Freude gewesen.
Ich würde sagen, wir schauen einmal hinein, auch in die Fischalm. Es ist praktisch euer Wirtshaus, oder? Wo an die 100 Menschen Platz finden.
Genau, das ist unser Wirtshaus, das haben wir da ganz neu aus dem Boden gestampft. Nachdem alle Wirt oder viele Wirt zuspüren, haben wir gesagt, wir probieren es einmal, wir spüren einmal auf und schauen einmal, wie das tut.
Wie ist die Erfahrung nach ein paar Monaten?
Ich muss sagen, bis jetzt ist es eigentlich super, das taugt mir viel besser, als wir im Winter da bei den Fischen zum Arbeiten, da sind die Finger nie kalt in dem Wirtshaus und der Zopfer ist auch nicht weit weg, also noch dabei taugt es mir wild.
Dann schauen wir zum Zopfer.
Schauen wir zum Zopfer.
Wir sind in der Fischalm und was sieht man als erstes? Hauswürstel. Und was ist das? Ein Speck? Ein Gesölz, ja, aber nicht vom Fisch.
Nein, nicht vom Fisch, aber man lebt nicht vom Fisch allein. Ich sage immer, maximal 3 bis 4 Mal in der Woche soll man Fisch essen und dann kann man ja Gesölz auch mal essen zwischendurch.
Aber von der Fischalm möchte ich jetzt dann noch in einen anderen Raum schauen, und zwar dorthin, wo ihr den Fisch aufbereitet und zubereitet.
Ja, gerne. Also da sind wir jetzt in der Verarbeitung. Da werden eben die Fische werden im Keller betäubt unten, fahren dann mit dem Lift auf und werden da oben mit diesen Salmofix-Maschinen werden sie ausgenommen. Da haben wir zwar so Salmofix-Maschinen stehen, da kann ein gut geübter Mitarbeiter so 400 Fische ungefähr in der Stunde ausnehmen. Also maximal 800 in der Stunde können wir da verarbeiten.
Boah, Mitarbeiter hast du ca. 14 plus minus?
Genau, so 14 Mitarbeiter haben wir momentan, die was eben da in der Verarbeitung oder in der Gastronomie oder in der Fischzucht irgendwo eingeteilt und sein und arbeiten.
Aber nicht nur da in Rettenegg?
Die sind nur da in Rettenegg, die sind am Hauptstandort in Rettenegg. Mhm. Wir haben in Summe sonst noch mehr Mitarbeiter, aber die sind bei den anderen Firmen angestellt.
Alles klar.
Aber das, was von da aus verwaltet wird, sind momentan 14.
Mhm. Schauen wir noch in die Sölch. Es gibt ja Räucherforellen.
Es gibt Räucherforellen, heiß und kalt geräucherte.
Was ist der Unterschied? Natürlich, dass die einen heiß, die anderen kalt geräuchert werden.
Ja, das ist
das technisch vor.
Ja, das ist die Temperatur. Bei den heiß geräucherten räuchern wir so um die 90 Grad. Und bei den kalt geräucherten, da räuchern wir so mit 20 Grad. Deswegen hat der Räucherofen ein Kühlaggregat dran, damit man die Temperaturen im Sommer erreichen kann, damit es dem nicht zu warm wird.
Ah, da schauen wir rein in den Räucherofen. Da hängen dann die Fische drinnen. Wie lang?
Wenn wir heiß räuchern, sind es ca. 2 Stunden drinnen. Wir werden über Buchenholz geräuchert. Wenn wir kalt räuchern, das braucht dann so 6 bis 10 Stunden. Und da werden so Filets geräuchert, hauptsächlich Lachsforellen und Seesäibling. Also große Filets werden da geräuchert.
Mhm. Wenn wir schon vom Räuchern sprechen, was ist eigentlich deine Lieblingszubereitungsart? Ist das so ein Räucherforellen oder magst du den Fisch gern anders?
Ich mag die Räucherforellen sehr gern. Natürlich, wenn wir einmal in der Woche da mal frisch räuchern und wenn wir die da aus dem Ofen rausziehen, dann muss ich natürlich immer Kontrolle machen, ob die gut sind. Und dann verkoste ich natürlich an, ob das alles passt hat. Das ist sehr gern, vor allem wenn es frisch aus dem Ofen kommen, ist das schon sehr was Feines. Sonst generell muss ich sagen, habe ich sehr gern also ein naturgebratenes Filet, aber es ist schon was Gutes. Und einen guten Erdäpfelsalat dazu, so lässt sich schon leben.
Wir haben auch gesprochen bereits über deinen Betrieb. Wie wichtig ist denn in deinem Betrieb, auch im Funktionieren, der familiäre Rückhalt?
Der familiäre Rückhalt ist das Um und Auf, sage ich, weil ohne den wird da gar nichts stehen und wird da gar nichts gehen. Meine Frau ist da voll mit involviert in den Betrieb. Die ist seit 2012 ist die da voll dabei. Und werkt damit und dann mittlerweile meine 2 Kinder. Also mein Sohn, der fängt jetzt da im Juli da zum Lernen an im Betrieb. Der ist mit der Landwirtschaftsschule fertig. Und auch meine Tochter, die ist 12 Jahre, die arbeitet schon voll im Service mit und hilft uns überall. Also ohne Familie geht bei so einem kleinen Betrieb eigentlich gar nichts.
Mhm. Am Ende des Podcasts, beziehungsweise am Ende einer Serie, frage ich die Leute immer, gibt's einen Kraftort, einen ganz besonderen Ort für sie im Jogeland? Hast du da irgendeinen Kraftort vor Augen?
Den habe ich und den habe ich wirklich vor Augen, weil den sehen wir auch da.
Den sehe ich
jetzt
auch.
Das ist der Rettenegger Dorffelsen. Mhm. Das ist ein wunderbarer Ort, da sieht man perfekt auf unser Dorf runter und vor allem auch wunderschön auf die Fischzucht. Und das ist so eine Ruhe da. Generell bei uns im Jogelland gibt es sehr viele Plätze, glaube ich, wo man noch Ruhe findet. Wir haben keinen Zug, wir haben keine Autobahn. Das ist zwar manchmal ein Nachteil, aber im Großen und Ganzen kann das auch ein Riesenvorteil sein. Da findet man sich wieder selber ein bisschen. Also das ist ein Ort, wo man sich sehr gut aufhalten kann.
Franz Kreuzleitner, dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass du uns durch die heiligen Hallen geführt hast.
Ja, danke auch.
Und wir schauen jetzt weiter zum Erich Tösch. Der ist ja auch ein großartiger Fischzüchter. Da geht es vor allen Dingen um die Forelle im Forellengasthof Jogelland. Knapp 700 Meter geht's weiter und wir sind beim Forellengasthof Jogelland mit der größten Forellenspeisekarte Österreichs. Schauen wir gleich mal herein. Erich, servus, herzlich willkommen
noch servus, grüß dich.
Bei uns im Jogelland-Podcast. Du säuberst schon einmal die Vitrine von ja, deinen edlen Produkten.
Ja, genau, das ist ein bisschen angelaufen, dass man sieht halt auch alles, was wir haben.
Du hast verschiedene Produkte, die ihr dann aus den Fischen, die ja zum Teil auch selbst züchtet, beziehungsweise auch selbst weiterverarbeitet. Ja. Was sind das für Produkte?
Naja, wie würde ich sagen, im Endeffekt, weil wir ja mit dem Gasthaus ist natürlich das alles, dass man sagen, nicht nur die Speisen so gesehen, wie es da vielleicht gesehen hast, die größte Forellenspeisekarte Österreichs. Nicht nur das, sondern auch durch die letzten Jahre, wissen, Corona und die ganzen Dinge, hat sich sehr viel geändert und da sind wir auch in die Lebensmittelproduktion ein bisschen eingegangen, mit Direktvermarktung über die Bauernläden und ähnliche Dinge. Und da haben wir zum Beispiel mit unserer Fischsuppe angefangen und Forellenlebermus, Sulz gibt's oft Murbel, aber und Aufstriche, Greiche, die natürlich dann unser Saiblingsfilet Mattis hat, wo wir schon ein paar Goldmedaillen auch gekriegt haben und alles drum und dran. Und das wird halt dann natürlich auch ob Hof so vermarktet oder auch teilweise Eurospeis und solche Sachen werden beliefert.
Deine Marke ist ja die Jobi-Forelle.
Ja, genau.
Was zeichnet die Jobi-Forelle aus?
Das ist gut, die Jobi-Forelle. Das ist im Endeffekt, wie soll man sagen, war natürlich ein bisschen marketingtechnisch auch, hat das mit Tens da. Das ist die Jogelland-Bergforelle, wir in wunderschönen Jogelland, muss man sagen, ja. Und ich noch, im zweiten Vornamen heiße ich noch Jogelianer, da kann ich mal nicht schief gehen, sage ich einmal. Und das ist, ja, das war damals ein Marketing-Gag oder wie auch immer, haben wir eine Wortbildmarke gemacht, jetzt ist es bereits eine Wortmarke und durch das vertreiben wir das. Und das ist eigentlich ganz witzig, muss ich sagen, dass die Leute auch bei der Speisekarte, wenn wir das so schön brav aufgeschrieben, wirklich als die Speise als Produkt komplett mit Jobi ansprechen. Zum Beispiel Jobi Erdäpfelkruste oder Jobi Forelle Wiener Art. Also es funktioniert relativ gut und ist natürlich klasse, weil das ist ja wirklich von der Region her, sage ich, vom kleinen Fisch bis zum fertigen Fisch auf den Dollar.
Ja, wie wichtig war da deine Vorgeschichte sozusagen als Koch?
Oh, das ein bisschen zurück zu unserer Geschichte insgesamt. Also, früher Zeiten, wo ich gelernt habe, sage ich mal so, in die 80er, 90er Jahre, war ja das eher ein Gasthaus oder wie auch immer, war ja Fisch eigentlich eine ganze Nische. Da hat es vielleicht gegeben eine Forelle Müllerin oder eine Scholle oder einen Zander und oft waren wir schon fertig. Und da ist was verkaufst, wenn es keine Ahnung ist, von mir das 500 Essen verkauft, das hast du drei Fischgerichte gehabt. Heutzutage ist das natürlich komplett anders. Man merkt das auch nicht nur so, sondern auch bei den Haubengleich. Und da habe ich natürlich mit den Fisch nicht viel zu tun gehabt. Aber wir haben das damals gekauft, den Forellengasthof Ebner da in Retteneck. Und das war jetzt vor 25 Jahren und da bin ich ein bisschen zu eingeschupft geworden ins kalte Wasser, aber die Seniorchefin hat mich eigentlich sehr gut eingewiesen in der Küche und das hat gut funktioniert, sage ich mal so. Und ja, und jetzt koche ich ehrlich gesagt Fische lieber wie Fleisch, obwohl Fleisch gerne ist auch, aber es passt, sagen wir so, im Großen und Ganzen.
Ins kalte Wasser eingeschupft passt in dem Fall ja wirklich ganz perfekt. Du hast die Speisekarten schon angesprochen, die größte Forellenspeisenkarte Europas. Welche
speziell? Österreichs.
So groß, weil wir nicht. Vielleicht ja Europas.
Weiß man ja.
Auf alle Fälle gibt es da ein paar spezielle Produkte drauf, die du jetzt dann mit deiner Frau auch entwickelt hast, wo du sagst, das gibt's nur bei uns?
Ja, der Jogelland-Saibling ist ein Dings, ist ein ganz ein brodener Fisch und da war immer das Thema auch bei unseren Gästen. Meine, sie taten so gerne einen ganzen Fisch essen, mit den Graden, mit den Filetieren und oft haben sie mir oft halt auslesen müssen in dem Sinn, dass so also ganz ein Broden und halt oft ein Filetieren und das halt trotzdem so ganz haben mit Kopf und Schwanz in dem Sinn. Und da haben wir gesagt, weißt du was, wir machen das ein bisschen anders. Wir haben den oft eingeschnitten und durch das ist leichter zum Essen, er wird auch knuspriger beim Broten, sage ich mal so, ist auch geschmackiger, wenn wir dementsprechend Kräuter dazufügen und da brauchst du wirklich nicht filetieren können, da brauchst du nur mit der Gobi einstechen bei den Stickel und oberessen und fertig ist die Geschichte.
Das schaffen die meisten.
Das schaffen die meisten, sage ich mal so.
Du aber als Koch, eine ganz wichtige Frage, wie wird jetzt der Fisch perfekt? Sollen wir einen Fisch braten, in Öl, in Butter, im Ofen machen? Was kannst du uns empfehlen?
Naja, die echten Fischesser, was jetzt wirklich die Forellenesser sind, die essen normalerweise Forelle blau. Das ist gekocht, in einem Sud drinnen, mit Essigwasser in dem Sinn. Und wie du auch schon angesprochen hast, mit Butter und Öl, das ist oft aber so ein großes Thema. Wie, was ich muss aber sagen, ich tue es eher gern mit Öl braten in dem Sinn, weil es halt dementsprechend mehr Hitze verträgt und oft zum Schluss Butter hinzufügen, weil halt die Butter dementsprechend mit dem Geschmack und vor allem auch Forelle blau gehört eine braune Butter dazu, obwohl die natürlich zuerst gekocht worden ist, der Fisch. Und das ist wichtig. Und der Vorgänger von uns, der Siegfried, hat da gesagt, eins musst du merken, Bua, Fisch muss schwimmen. Zuerst im Wasser, dann im Fett und zum Schluss im Wein. Das ist das Wichtigste.
Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Was passt zum Fisch gut dazu? Als Getränk sozusagen und auch als Beilage?
Naja, als Beilage ist heutzutage fast alles erlaubt. Das muss man wirklich so sagen. Frühere Zeiten sind natürlich immer nur die Erdäpfel dazugekommen. Ist auch jetzt noch die Standardgeschichte. Wurscht, ob es jetzt Forelle Müllerin gebraten ist oder blau gekocht oder wie auch immer, sind Erdäpfel dabei. Aber wir machen zum Beispiel, wie es jetzt auch war, haben wir ein Forellenfilet im Bärlauchmantel mit Spargelgnocchi dazu. In dem Sinne, also es passt schon sehr viel dazu, oder Apfelreis oder wie auch immer, oder Nudeln früheres Zeiten, wo ich noch gearbeitet habe, wo ich da das erste Mal Gemüseraumnudeln dazu da habe zum Fisch. Um Gottes Willen, das geht überhaupt nicht. Das kannst du nicht da, da kein Erdäpfel dazu. Und natürlich zum Trinken, das wissen wir normalerweise alle, gehört Wein dazu, normalerweise Weißwein sagen wir so, aber es ist eben ein Geschmack, der was er will, und das ist da der Bier dazu trinken oder wie auch immer. Aber wir haben auch einen Hauswein, der heißt der Wein zum Fisch, der wird den machen wir, wird extra für uns gemacht, von unseren Weinbauern unten im Fähring von Kappa Franz, und der wird halt extra auf das hin abgestimmt, dass er wirklich perfekt zum Fisch dazu passt. Hauptsächlich Weißburgunder ist halt die denkst schlecht hin und ein bisschen so in den Blanc, aber alles darf ich nicht verraten, das ist ja so.
Betriebsgeheimnis, ja. Was hältst du eigentlich von Fischstäbchen? Die kommen bei dir nicht auf den Teller, kann man vorstellen.
Das stimmt so nicht, jetzt nicht mehr, muss ich sagen, aber Fischstäbchen ist oft aber so, teilweise in die Medien auch manchmal verböhnt, aber im Endeffekt, die Kinder haben alle so ein wenig angefangen mit Fischstäbchen oder früher seiten einen gebackenen Dorsch in Vierecken in dem Sinn. Und das ist teilweise, man muss sagen, es ist ein bisschen eine bessere Qualität jetzt bereits schon drinnen bei den Fischen. Es ist so, gehört dazu, das ist gleich, weil es darf man mit den Kindern nicht zum McDonald's gehen, also gehören die Fischstäbchen und der Captain Eagle natürlich auch dazu. Aber bei uns verkauft man eher ein Jobi Fischschnitzel, das ist halt ein Fischfilet gebacken, wie ein Wiener Art, also wie ein Wiener Schnitzel, und das essen die Kinder natürlich auch sehr gern.
Captain Erich statt Captain Eagle.
Ja, genau, Captain Dösch.
Captain Dösch. Erich, du hast vor 25 Jahren das Gasthaus hier übernommen, aber jetzt wissen wir ja alle, dass Gasthäuser in ländlichen Regionen ja eher, wie soll ich sagen, am absteigenden Ast sind, als dass neue eröffnet werden. Wie siehst du das ganze Problem?
Ja, Problem, das ist halt, insgesamt ist die Lage, hörst du, die älteren Generationen oder die alten Generationen hören auf, die Jungen wollen das natürlich nicht machen, man muss halt sagen, es ist ein gewisses Politikum, sage ich einmal, so, es ist als Unternehmer allgemein eher schwierig und nicht ganz einfach, jetzt nach Corona sowieso, es hat sich sehr viel geändert, muss man sagen. Die Gäste sind aber, muss man auch sagen, ein bisschen anders geworden. Also hat sich eine gewisse Kultur zwischen Gast, Kundschaft und Wirt verändert. Ich brauche mich nicht immer für alles rechtfertigen, wieso und weshalb wir vielleicht geschlossen haben, weil wir mir doch eher sehr viel zu, sage ich mal so, weil wir auch natürlich mit dem Produkt verkaufen. Wir haben nur in dem Sinn eine Angestellte, jetzt müssen wir das irgendwie unter den Hut bringen, sage ich einmal so. Dafür ist das Gasthaus nicht so oft offen, aber es ist oft nicht so ein Thema wie früheres Zeiten, muss man sagen. Es ist einfach so, sie sind dankbar, dass sie kommen dürfen, und wir sind natürlich auch dankbar, dass sie kommen, da brauchen wir nicht reden, aber es ist halt, ja, früheres Zeiten war das ein bisschen anders, sage ich einmal so. Es wird, der Pro-Kopf-Umsatz geht schon zurück, muss man sagen, besonders alles, was natürlich auch, was du jetzt Wein angesprochen hast, natürlich mit der Getränkekonsumation geht schon zurück, muss man sagen, aber mir natürlich mit dem Fisch, muss ich offen und ehrlich sagen, in Redneck, da mit dem Franz draußen, mit der Fisch um und alles, also Fisch ist zurzeit total in, muss man sagen, ist natürlich gesund, das ist die eine Geschichte. Wir mit unseren Fischen, weil es ist wurscht, ob es jetzt beim Franz ist, mit der Fischhalm, dass man es sowieso anschauen kann als Fischschauzucht. Oder bei uns, wenn ich sage, wenn wirklich irgendwer will, er möchte mitgehen zu den Fischteichen oder was, wenn ich Zeit habe, ist das überhaupt kein Thema, weil ich habe nichts zum Verbergen und alles drum und dran. Und da sehe ich das, wie es ausschaut und wie es halt hergeht.
Klein, aber fein, exklusiv, oder?
Ja, eher klein und fein, ja, sag ich so.
Weil du vorher angesprochen hast, dass Kinder oftmals Fisch noch nicht so gern mögen, aber Fischstäbchen könnten sowas als Art Einstiegsdroge sein. Möchte auf deine zwei Kinder zu sprechen kommen. Hast du die auch schon mit diesem Fischvirus infizieren können?
Ja, das schon. Also da, meine Kinder sind nicht mehr so klar, sage ich mal so. Die Valentina mit ihren 25 Jahren, der Raphael ist jetzt 19. Ja, Schon. Also ich denke, früher Zeiten war es halt alle so, obwohl es halt wirklich klar sein. Der Raffel war halt ein reiner Schnitzeltiger, muss man offen und ehrlich sagen. Oder Äpfelspatzen in den Sinn. Die Valentino hat eigentlich alles gegessen. Der Raffel ist aber eigentlich so ein wenig später draufgekommen, aber Fisch, das hat immer funktioniert und immer gern. Und das ist, und das Schönste war natürlich das, bei dem früher, weil wir nur ein, zwei Ruhetage gehabt haben, weil da die Mama halt kochen hat können. Da hat sowieso schon alles passt, da brauchen wir nicht nachdenken. Und sonst ist es halt in der Küche, wie es halt hergegangen ist, in die Gasse, Papa, was du meinst? Sag ich, jetzt habe ich keine Zeit, jetzt sind die Gäste wichtig. Und dann, warte, ich tue da schnell ein Fischschnitzel rein. Ja, passt. Und darf, das ist gegangen. Halt ein paar Pommes dazu, das war halt wichtig und darf, hat schon funktioniert.
Hat es auch so Situationen gegeben oder Zeiten gegeben, wo du gesagt hast, nein, ich kann keinen Fisch mehr sehen?
Nein, das ganz sicher nicht, weil ich bin nicht nur beruflich mit Fisch da. Ich bin ein begeisterter Hobbyfischer. Ich fahre normalerweise, wenn es passt, jedes Jahr auf nach Norwegen fischen in den Sinn und dann immer auf gut Deutsch die Fisch, was in die Fischstäbchen reinkommen, nehme dort mit runter. Das ist erlaubt, dass man bis zu 20 Kilo mit runter nimmt, Filet. Und da muss ich offen und ehrlich sagen, also da sind, wir sind eine schöne Partie vor Retteneck. Und da sind alle Frauen, Ehefrauen begeistert, was das für ein toller und guter Fisch oben auch ist. Man braucht natürlich auch eine Abwechslung, was Fisch betrifft. Aber man muss halt sagen, ein guter handgeangelter Dorsch aus dem Nordmeer ist schon was Feines. Aber ein Forellen aus dem Jogelland ist halt fast eine Spur besser, muss man sagen.
Die Gesundheit, den möchte ich noch ansprechen. Fisch hat sehr viel Omega-3-Fettsäuren, oder? Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ja, sagen wir mal so, Omega-3-Fettsäuren, ja, passt auf jeden Fall, aber im Endeffekt muss man sagen, es ist halt leicht verdaulich. Eine leicht verdauliche Geschichte mit den ganzen Eiweiß, dafür verdirbt der Fisch ja relativ schnell, das ist halt das große Thema immer dabei. Dann eher weniger Fett, das muss man auch sagen, weil zum Beispiel oft auch mit dem Lachs, deshalb Dings ist, Lachs ist halt relativ fett, hat aber durch das auch relativ viel Omega-3 drinnen. Unsere haben nicht so viel 3, weil es nicht so viel Fett eingelagert ist und die ganze Geschichte. Aber es ist schon, sage ich einmal so, das ist halt eine dementsprechende Alternative. Weil wenn man, zum Beispiel, muss man sagen, wenn man sagt, mir Brotzieher von Rönover und tut zum Beispiel Walnussöl noch drüber gegessen und vielleicht noch Walnüsse dazu rein, ein bisschen zum Rösten, das ist eine Omega-3-Fettbombe, das ist sowieso alles. Da brauchst du, glaube ich, 14 Tage kein Omega-3 zu dir nehmen, dann passt das perfekt, ja.
Und ich habe gesagt, am Ende unseres Podcasts schauen wir uns noch hautnah an, wo diese Omega-3-Quellen sozusagen im fließenden Gewässer sind. Wir schauen noch zu deinen Teichen.
Ja, super, passt.
Wir sind jetzt vom Forellengasthof Jogelland circa ja, 3 Kilometer in den Norden gefahren oder in den Wald eigentlich gefahren. Und da ist es jetzt wirklich unfassbar idyllisch. Da plätschert es auch ein bisschen. Insgesamt 16 Teiche, Erich, hast du, wo du deine Fische ja aufzüchtest. Erzähl mir mal, welche Fische haben wir da drinnen?
Das sind Bachforellen.
Ja.
Und das sind jetzt bereits zwei Sommer alt, sage ich mal so. Bei den Fischen wird das in Sommern gerechnet und nicht in Jahren. Und Bachforellen dauern sowieso, das sind die, die am längeren dauern. Bei uns halt, sage ich mal so, das ist so ungefähr erst das im vierten Jahr schlachtreif sein, dass auf das ein Gewicht haben, dass sie zwischen 30 und 40 Decker haben.
Ich habe die Frage den Franz Kreuzleitner auch schon gestellt. Wie geht es einem dabei, wenn man den Fisch schlachten muss?
Naja, es ist halt ein Lebensmittel, das muss man so denken, und oder Nahrungsmittel in dem Sinne natürlich, das ist gleich wie bei allen anderen Dingen, was halt mit in der Tierzucht ist. Wir schauen drauf, verklaren bis halt zur also Schlachtreife. Natürlich ist es nicht immer so einfach, sage ich einmal so. Wichtig ist, denke ich mal, bei der Schlachtung, dass flott vorangeht und die ganze Geschichte und das dorthin, bis so weit ist, dass es einer da gut geht, sage ich mal so, im Großen und Ganzen. So wie es bei uns ist, wir haben halt komplett alles, komplett überall Naturteiche in dem Sinn. Wir haben nicht nur reines Quellwasser, wir haben auch ein bisschen Bachwasser dabei in dem Sinn. Und das ist alles natürlicher Boden rundum und um. Du siehst eben, ich hab gemacht, jetzt vorige Wochen. Im Endeffekt erwischen sie nicht nur ein normales Fischfutter, sondern auch immer wieder das sagen, das natürliche Futter, das halt Insekten und solche und Larven irgendwo erwischen und das ist ein bisschen eine gemischte Geschichte.
Futter ist ein gutes Stichwort. Was bekommen die Fische für Futter?
Ja, das ist das Fischfutter in dem Sinn, was jetzt von der Fischfutterindustrie erzeugt wird. Da ist halt hauptsächlich sind jetzt schon, es wird immer mehr an Dings, an vegetarischen Komponenten eingemischt, Erbsenmehl und Vitaminschichten, alles, was halt irgendwas oder Dings oder Weizen, Soja und solche Dinge, ist nicht immer ganz gleich, die Mischung. Und es müssen aber bei den Salmoniden, weil die Salmoniden sind keine Raubfische in dem Sinn, aber es gehört, sie brauchen tierische Komponenten dabei. Das geht also ohne Fischmehl, Fischöl, funktioniert das nicht. Aber da ist jetzt schon eher ein geringer Anteil dran gegen früher.
Welche Rolle spielt denn ein gutes Futter dann für die Qualität?
Ja, das ist klar. Also das ist schon, die Futterqualität muss passen. Das hat in den letzten Jahren, muss man dank der Medien, muss man da ein wenig dazu sagen, hat sich da sehr viel getan und eher, es ist besser geworden, es ist gesünder geworden, es ist einfach, ja, sie haben nachschauen müssen, dass dementsprechend passt. Und das, man merkt es auch bei der Futterqualität, das ist natürlich preisig aufgegangen. Mir, in Österreich wird immer mehr versucht, dass man richtig nur mehr von unseren Fischen, dass wir wirklich eigenes Futter produzieren können. Aber leider ist das mit den Behörden nicht so einfach, die ganze Geschichte. Und dass man die Fischölkomponenten über Algen ausgleichen kann. Aber man sagt, also vor Corona war es fast so, dass sie es geschafft haben. Und jetzt ist es wieder ein bisschen eingeschlafen. Jetzt schauen wir, was wird. Werden wir sehen.
Ich habe vor kurzem eine interessante Geschichte gehört. Eine Bekannte füttert nämlich Huchen immer mit einem Ölz-Butterzopf. Die Huchen mögen den anscheinend besonders gern. Was sagst du als Profi dazu?
Also das ist mir was Neues, dass ein Huchen einen Ölz-Butterzopf frisst, weil wir haben auch ein paar Schwimmen rein in die Teiche, weil die Dings wie die Huchen, das ist sowas wie der Hecht im Karpfenteich. Der schaut natürlich, dass ich denke, der jagt die anderen noch ein bisschen nach, ist der größte einheimische Salmonide, der Huchen, der sogenannte Donnerlachser. In dem Sinne, aber der nimmt normalerweise ein pelletiertes Fischfutter nicht, der frisst wirklich die anderen Fisch. Eher die langsamen, die kranken, die zwickt er aus, so nach dem Motto, natürlich erwischt der andere auch. Sie werden dementsprechend groß, weil ein Huchen, muss man sich vorstellen, bis 50 Kilo und 1,50 Meter groß. In Gräsern, den was wir einmal gehabt haben, der hat 10 Kilo gehabt und der, was man sieht, im Schnitt so dreimal umschwimmen haben, bis wir wieder anschlagen, sage ich mal so, der haben zwischen 3 und 5 Kilo. Und um den Fisch reißen sie, ehrlich gesagt, die Haubenkeich drum. Und dort vier kann man das auch ein wenig verkraften, wenn es normal ist. Also gesunde Forellen auch dazu fressen, weil der preislich auch ein wenig anders ausschaut.
Natürliche Selektion sozusagen.
Ja, genau.
Weil wir vorher von der Qualität der Fische gesprochen haben. Oftmals kriegt man einen Fisch, der ist unglaublich ja, zart, wunderbar. Manchmal gibt es aber auch Fische, die schmecken extrem schwammig. Ist da schon in der Zucht, in der Aufzucht was falsch gelaufen?
Normal ist es ja, je schneller, dass der Fisch wächst, in dem Sinn, desto schwammiger, wie du sagst, desto weicher ist das Fleisch. Mir, wie ich gesagt habe, bei den Bachforellen, jetzt das schwimmen die ungefähr 4 Jahre, jetzt reden wir den Jahr, was haben wir gelernt, 4 Jahre bei uns und die wächst natürlich extrem langsam. Das muss man schon so sagen, weil in der industriellen Fischzucht, was wirklich Dings ist, wo das gesteuert wird über Temperaturen und alles andere, schafft man zum Beispiel eine Regenbogenforelle von Ei bis zum fertigen Speise zwischen 14 und 16 Monaten. Und das ist halt bei uns, muss man alle 2 bis 3 Jahre rechnen, bis die fertig sind.
Aber die Nachhaltigkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Schlagwort in deinem Betrieb.
Ja, das schon. Also wir bemühen uns, wie ich sage, das ist einfach, das Wasser ist wichtig, das Futter ist wichtig, die Teichhygiene ist natürlich wichtig, dass man sagt, man reinigt die immer wieder. Dann, wenn wirklich tote Fische drinnen sind, weil das passiert natürlich auch so, das ist so. Wenn du denkst, dass man die gleich rausbringt, dass sie keine Krankheiten verbreiten oder wie auch immer, das ist natürlich ganz wichtig und nachhaltig sicher. Es sollen natürlich eher kurze Transportwege sein, dann mit der Verpackung ist nicht immer so einfach, muss man sagen. Man muss natürlich die Lebensmittelgesetze dementsprechend einhalten und das ist halt mit der Nachhaltigkeit nicht immer ganz so vereinbar, sage ich mal so.
Erich, danke vielmals für deine Ausführungen, aber eine letzte Frage bleibt auch dir nicht erspart. Die Frage nach dem Kraftort. Die Kraftspendedörfer Jogelland, da ist natürlich die Frage nach dem persönlichen Lieblingsort im Jogelland eine prädestinierte Frage.
Ich sage, du hast es vorher schon gesagt, oder, weil 16 Teiche waren wir mal relativ einen großen, jetzt ganz zum Schluss jetzt einmal dazu gekriegt. Der ist wirklich mitten im Wald und da ist sonst nichts. Und wenn sie dort hinsetzt und wie man da auch hört, jetzt das Wasser hinten plätschern und du sitzt und so wie gestern zum Beispiel, oder wenn halt wirklich ein schöner Tag ist, ein Bangerl, da brauchst du nicht nachdenken. Das ist einfach gescheit, da brauchst du noch mit dir auf Luft holen. Fertig. Und die Kraft ist da. Und siehst, wenn das so eingehst, gehst du am Baum so wie umarmst und oft weißt, wo es Kraft gibt. Ganz einfach. Die Natur bei uns. Und das ist einfach klasse und schön.
Ein wunderbares Schlusswort. Danke, Erich Dösch.
Danke auch. Fährt euch.
Geh, schau, hör.
Ein Projekt der LIDA-Region Kraftspende Dörfer Jogelland.
Unterstützt vom Bund, dem Land und der Europäischen Union.
Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere uns und bewerte uns.
Folge uns auf Instagram und Facebook und entdecke mehr auf www.jogelland.at.